Es gibt da drei große Anliegen in dieser Welt, die auch die Kirchen vertreten. Bewahrung der Schöpfung, Frieden und Gerechtigkeit. Aber wie ist es mit dem Schöpfer, von dem die Schöpfung kommt? Ich habe diese Woche ein Zitat gelesen von einem Theologieprofessor, der war an der Uni Zürich da tätig. Der sagt, Bewahrung der Schöpfung ist nicht die Aufgabe des Menschen. Wo der Mensch glaubt, die Welt retten zu können, führt er sie am Ende nur noch tiefer ins Verderben. Und ohne den Glauben an Gott ist der Mensch gezwungen, an etwas anderes zu glauben. An etwas anderes zu glauben, das Gott ist. Die Gottlosigkeit des Menschen ist das Urproblem der Weltzerstörung. Umgekehrt führt der Glauben an den Schöpfer dazu, dass sich der Mensch als Geschöpf Gottes versteht und die anderen Geschöpfe, aber auch die Schöpfung insgesamt, verantwortungsvoll behandelt und respektiert. Also das Problem ist nicht das Klima, sondern das Problem, sagt er, ist unsere Gottlosigkeit. Dass wir den Schöpfer nicht mehr ehren, dass wir ihn ausklammern aus allem unserem Handeln, unserem Tun. Wie ist das mit dem Frieden? Also ich habe viele Menschen, die sagen, jetzt, es liegt irgendwie ein Krieg in der Luft. Es wird überall aufgerüstet. Es ist nur eine Frage der Zeit, wann es losgeht. Ja. Hoffentlich nicht. Und wie ist das mit der Gerechtigkeit? Also ich habe viel den Spruch gehört, es gibt keine Gerechtigkeit in dieser Welt. Und die gibt es auch nicht. Eben die Kriege, die geführt werden, Menschen, die hungern, Menschen, die an der Armutsgrenze leben. Reiche werden immer reicher, Armen immer ärmer. In meiner Schulklasse hatten wir zwei Schüler auch, die waren etwas kräftig, die konnten nicht so gut mitmachen im Sport. Der eine war der Klassenbeste und der andere war nicht so gut. Der Sportlehrer hat sich unheimlich viel Mühe gegeben mit dem Klassenbesten. Der sollte ja möglichst alles einzeln haben auf seinem Zeugnis, möglichst auch nur im Sport. Und den anderen hat er sich nicht sehr gekümmert. Wir anderen Schüler, wir waren also da schon etwas kritisch und gesagt, das ist also nicht in Ordnung, was der Lehrer macht da. Der Klassenbeste kriegt dann im Sport, glaube ich, eine 3 und der andere eine 4. Obwohl er nicht schlechter war als der andere. Wir hatten ja allein Kinder auch, die klein waren, da haben wir immer mal getragene Kleidung aus dem Westen bekommen, von bekannten Freunden. Meine Schwester wohnt im Westen, Backmers Bruder. Und dann saß unsere Jüngste in der Ecke und weinte. Was hast du denn? Du kriegst doch auch die Kleidung, wenn die anderen die nicht mehr tragen, dann. Ja, hat sie gesagt, aber die riechen nicht mehr so schön. Die hatten ja so ein besonders Weichspülmittel da im Westen und die rochen immer schön, die Kleider da. Ja, über Gerechtigkeit will ich heute mal mit euch nachdenken. Am Ende der Bergpredigt sagt Jesus, trachte zuerst nach dem Reich Gottes und nach seiner Gerechtigkeit, so wird euch das alles zufallen. Und was ist das, was uns zufallen wird? Er hat vorher gesagt, sorgt euch nicht um Essen und Trinken und Kleidung und all die Dinge, Wohnung, Auskommen. Paulus hat mir gesagt, mir ist alles und jedes vertraut. Ich kann satt sein und hungern, Mangel haben und Überfluss. Wir leben noch im reichen Westen. Es geht gut, muss ich schon sagen. Wir haben eigentlich alles, was wir brauchen. Es gibt viele Regionen, wo es Hungersnöte gibt, wo die Bildung noch schlechter ist. Bei uns, obwohl sie bei uns auch schlechter wird, wird immer jetzt, also in vielen Nachrichten kommt jetzt immer, dass mit der Bildung geht es bei uns bergab. Die Französische Revolution hatte ja diesen Slogan Gleichheit, Freiheit, Brüderlichkeit. Und wir haben dann in der Schule gelernt, im Sozialismus wird alles gut und im Kommunismus brauchen wir kein Geld mehr. Das soll ja auch bald abgeschafft werden, das Bargeld. In den ersten Gemeinden der Christen gab es ein Problem. Da waren Witwen da, die waren Juden, und dann waren Witwen da, die waren Griechen. Und die Gemeinde hat also die Witwen, die Juden waren, besser versorgt, also, ja, und die anderen vielleicht gar nicht. Und da gab es natürlich Ärger der Gemeinde. Und dann haben die Apostel gesagt, also wir können uns jetzt nicht um alles kümmern. Hier sehen wir das Wort da, für das Evangelium, das weiterzugeben. Wir müssen jetzt Leute wählen, die sich um die Armen in der Gemeinde kümmern. Da wurden dann Armenpfleger eingesetzt. Übrigens ist das die Geburtsstunde der Diakonie gewesen. Und im Grunde waren es immer Christen, die auf die Nöte dieser Welt reagiert haben. Ich bin im Alkoholbereich tätig. Der Erste, der in unserer Region, in der deutschsprachigen Region, etwas getan hat, war ein Pfarrer aus der Schweiz. Hat dort das Blaue Kreuz gegründet, das es auch weltweit jetzt gibt. Der David in seinem Psalmen, ich habe ja jetzt in Jeremia auch nochmal gelesen, so etwas Ähnliches, der beschwert sich bei Gott und sagt, den Gottlosen geht es so gut. Sie haben alles, aber die danken dir nicht und die bringen dir keine Opfer. Und dann sagt er an einer Stelle, erst als ich in das Heiligtum ging, habe ich begriffen und auf ihr Ende geschaut und merkte, wie das aussah, das Ende. Ja, ist Gott gerecht? Es gibt einen Satz in der Bibel, der ist schwierig zu verstehen. Gott sagt, wem ich gnädig bin, dem bin ich gnädig. Das heißt auf der anderen Seite, wem ich nicht gnädig bin, dem bin ich nicht gnädig. Ich habe hier hat jemand geschrieben über die Gerechtigkeit Gottes. Da schreibt er, es gibt viele Möglichkeiten. Da kommt einer zu Gott mit leeren Händen und Gott fragt, warum hast du mir nicht mitgebracht? Dann kommt einer zu Gott mit vollen Händen und Gott fragt, warum hast du nichts weggegeben? Da kommt einer zu Gott mit leeren Händen und Gott sagt, ich werde sie füllen. Und wiederum kommt einer zu Gott mit vollen Händen und Gott lobt ihn. Und dann steht am Ende, und Gott wird immer im Recht sein. An der Stelle sagt Paulus im Römerbrief, ja lieber Mensch, wer bist du denn, dass du mit Gott rechten willst? Hat nicht der Töpfer Macht, aus dem Ton zu machen, was er will? Wir haben eine Töpferei gehabt, da werden alle schöne Dinge gemacht. Manche sind auch nicht so schön. Aber manche kann man sich hinstellen, andere kann man gebrauchen, Kaffeetassen und so. Im Psalm 103 steht, der Herrschaft Gerechtigkeit und Recht allen, die Unrecht leiden. Und das wird er nicht nur in dieser Welt schaffen, sondern bei vielen erst in der jenseitigen Welt. Wir hatten viele Jahre einen Pflegesohn, der kam mit 14 Jahren zu uns. Ganz schwierige Familienverhältnisse, aber auch verhaltensgestört. War nicht so einfach mit ihm. Er war eine ganze Zeit bei uns und dann in Springer gelebt, war an sich sehr intelligent, sehr gut in Mathe und Physik, alles andere hat ihn nicht groß interessiert. Er ist vor zwei Jahren ist er gestorben, war 60 Jahre alt. Und ich sollte dann die Trauerfeier halten. Und da habe ich gedacht, was sagst du denn da? Und dann fiel mir dieses Wort ein, der Herrschaft Gerechtigkeit allen, die Unrecht leiden. Er hat nie so richtig ins Leben hineingefunden. Sein Leben war von Anfang an sehr, sehr schwierig. Und ich bin davon überzeugt, er wird die Gerechtigkeit noch bekommen. Und die Jünger Jesu, die sind alle dem Märtyrertod gestorben. bis auf Johannes, da weiß man das nicht ganz genau. Aber Gott wird in ihnen Gerechtigkeit schaffen. Und in Wilhelmshof haben wir auch viele Menschen mit einem schweren Schicksal. Ich habe gestern mit einem gesprochen, hat mir sein Leben erzählt und es war also ja, schon sehr bewegend, was er da so alles erzählte. Aber Gott wird einen Ausgleich schaffen, diesen Menschen. Zu mir haben manchmal Menschen gesagt, die Schlimmes erlebt haben, was sie nicht verstehen konnten, auch Christen, das muss mir Gott erstmal erklären, wenn ich dann bei ihm bin. Ich habe dann viele Fragen an Gott. Ich denke, wenn wir vor Gott stehen, es werden alle Fragen vergehen. Wir werden dann keine Fragen mehr haben. Gottes Heiligkeit und Gerechtigkeit und auch seine Liebe übersteigen unser Denkhorizont. In der Bibel erzählt Jesus ein Gleichnis von einer Hochzeit. Und der Gastgeber, der schickt dann seine Diener aus, sie sollen die geladenen Gäste dann holen. Aber die kommen nicht. Der eine hat sich einen Acker gekauft und den muss er besehen. Der andere hat ein Geschäft übernommen und kommt nicht. Und einige töten sogar seine Knechte, die er ausgeschickt hat. Und dann schickt der König seinen Herr aus und tötet die Mörder. Und dann sagt er, holt Leute von den Straßen herein. Und er steht da und da kamen Böse und Gute. Kamen Böse und Gute. Vielleicht sind manchmal in der Gemeinde Gottes mehr Böse als Gute. Also mehr, die viel Schlimmes in ihrem Leben erlebt haben und gemacht haben vielleicht auch. Als Leute, die sich immer für gut gehalten haben, denken, ich habe doch nicht viel gemacht, Böses gemacht, bin ein guter Mensch. Und dann zieht der König die Gäste an, geht so von Tisch zu Tisch und bleibt bei einem stehen und sagt, wie bist du denn hier reingekommen? Du hast doch gar kein hochzeitliches Kleid an. Und dann wird er rausgeworfen. Konnte er nicht ein Auge zudrücken und sagen, also na gut, das war nicht gerade schön, was du anhast, aber du kannst doch bleiben. Nee, er lässt ihn rausschmeißen. Das wäre so ungefähr, wenn wir einen Obdachlosen, der im Gottesdienst kommt, sagen, nee, also so kannst du hier nicht reinkommen, Gottesdienst, also zieh dich erstmal um. Was war denn das Problem? Es war im Orient so, dass die Gäste, die kommen, die bekamen das Kleid gestellt. Wir waren jetzt zur Hochzeit in England, bei unserer Enkeltochter. Und die Trauzeugen, die männlichen Trauzeugen, die hatten alle den gleichen Anzug an. Gleiche Farbe. Haben uns dann gewundert, haben die den selber gekauft? Wusste der Bräutigam, die kaufen da? Nee, die waren also auch gut bestellt, die konnten die selber kaufen. Aber das ist auch so üblich da. Ja, du hast kein hochzeitliches Kleid an. Bei Gott gibt es eine Kleidordnung. Zutritt haben nur Sünder, die ein hochzeitliches Kleid anhaben. Und das ist nicht käuflich. Das ist ein Geschenk. Voraussetzung ist, dass ich mich als Sünder auch offenbare. Als Jesus erzählt auch dieses Gleichnis vom Pharisäer und Zöllner. Der Pharisäer, der also Gott sagt, ich danke dir Gott, dass ich nicht so bin wie der da hinten. Und der Zöllner sagt, Gott sei mir Sünder gnädig. Im Römerbrief, Kapitel 3, sagt Paulus, wir sind allesamt Sünder. Es ist keiner, der gerecht ist. Wir haben Gott eigentlich alle nichts anzubieten. Kein Verdienst. Wir werden gerecht durch die Gnade. Die Erlösung von unserer Schuld geschieht durch Jesus. Luther hat sich ja sehr gequält, weil er wollte gern ein guter Mensch sein, alles Gesetze erfüllen, vor Gott gerecht dastehen, und hat es nicht geschafft. Bis er dann im Römerbrief diesen Vers entdeckte, dass der Mensch gerecht wird durch den Glauben. Da hat er noch das Wort allein eingesetzt, allein durch den Glauben. Und Jesus sagt, niemand kommt zum Vater, denn durch mich. Wir haben Gott eigentlich nichts anzubieten als unsere Sünde. Und die will er auch haben. Kommt her zu mir, alle, die ihr mühselig und beladen seid. Da geht es nicht nur um Krankheit, oder, sondern auch um unsere Schuld, die wir haben. Kommt her zu mir, alle, die ihr mühselig und beladen seid. Und ich denke, wir sollten das jeden Tag machen. Im Vater unser beten wir ja, vergib uns unsere Schuld, wie wir vergeben unsere Schuldigen. Und wir werden jeden Tag schuldig, wenn es nur in Gedanken ist. Aber Gott vergibt uns, aber wir müssen auch unsere Schuld bringen, wir müssen das wissen auch. Glauben ist ein Geschenk. Und ich danke Gott jeden Tag für meinen Glauben. Es ist für mich ein Geheimnis, dass ich glauben kann. Ich sehe Menschen um mich, die haben keinen Blick dafür. Für die ist Gott Luft. Und für uns, die wir glauben, ist das das Zentrum unseres Lebens. Und ich, wie gesagt, ich danke jeden Tag Gott dafür. Luther hat mir gesagt, der Mensch besitzt als Christen nur das, wofür wir dankbar sind. Ja, bei Gott haben nur Sünder eine Chance. Und es gibt eben zwei Arten von Sündern, die einen, die das hochzeitliche Kleid anhaben, und die anderen nicht. Paulus war sich seiner Schuld immer bewusst. Er hat das mehrfach auch in seinen Briefen geschrieben. Er hat gesagt, ich bin eigentlich der Erste unter den Sündern. Das hat er nicht so, dann nur so dahin gesagt, sondern das war ihm so, das kam aus seinem Herzen. Er hat ja die Christen verfolgt, er war dafür zuständig, dass viele Christen ermordet worden sind. Vielleicht hat er auch selbst welche ermordet, weiß ich nicht, aber also es war schon sehr schlimm, was er getan hat. Das war ihm immer bewusst. Ich habe das alles überhaupt nicht verdient, dass Gott mich berufen hat, dass ich ein Apostel sein darf, einer den anderen, den Heiden das Evangelium verkündigen. Wie gesagt, er hat das an mehreren Stellen geschrieben. Wenn mich ankommt, ich bin der Erste unter den Sündern. Oder der Größte, kann man auch sagen. Und als Jesus ihm erschienen ist, da auf dem Weg nach Damaskus, da hat Jesus gesagt, Saul, Saul, was verfolgst du mich? Aber da hat er nicht Christus verfolgt. Da hat er die Christen eigentlich verfolgt. Aber die Bibel sagt, wir sind alle Glieder am Leib Jesu, also wir gehören zu Christus. Und deshalb hat er auch Christus verfolgt. Als Jesus mal eingeladen war bei einem Pharisäer, kommt eine Prostituierte, ehemalige Prostituierte, die ihm die Füße wäscht mit ihren Tränen und ihm auch das Haupt salbt. Und der Pharisäer ist außer sich. So eine Frau. Und Jesus, da müsst ihr doch wissen, doch vielleicht weiß es auch nicht. Und da sagt Jesus einen ganz wichtigen Satz. Er sagt, wem viel vergeben ist, der liebt auch viel. Und darum denke ich, haben die also viel auf dem Kerbholz haben, dem das vergeben ist, manchmal eine größere Liebe als vielleicht andere. Ja, die sagen, naja gut, ich habe auch Sünden gemacht, aber so schlimm war es auch nicht. Im letzten Buch der Offenbarung steht, nicht in der Offenbarung überhaupt, da steht von denen, die den Gerechten, die zu Gott gehören, die haben ihre Kleider hell gemacht und gewaschen im Blut des Lammes. Die Gerechtigkeit Gottes besteht aus drei Säulen. Das erste ist die Gnade, sagt Jesus. Gott, wem ich gnädig bin, dem bin ich gnädig. Kennt vielleicht diese Geschichte vom Weinberg, die Jesus erzählt, die Arbeiter im Weinberg. Der Besitzer sucht sich Leute vom Markt und geht immer wieder hin und holt sich weiter Leute da. Manche arbeiten 8 Stunden oder 10 Stunden, manche nur 5 Stunden, manche 3 Stunden und die letzten nur 1 Stunde. Und alle bekommen sie das Gleiche. Und die zuerst gekommen sind, die also 8 oder 10 Stunden gearbeitet haben, die sind sauer natürlich. Hatte zwei mit denen ausgemacht, das kriegt er, kriegt noch das, aber die haben gedacht, wir kriegen mehr. Das ist die Gnade Gottes. Der Schächer am Kreuz, der in der letzten Stunde noch sagen kann, Jesus, denk an mich, wenn du in dein Reich kommst, der ist ins Reich Gottes gekommen. Und das Zweite ist die Barmherzigkeit. Als Jesus den Zachäus einlädt, oder sich bei Zachäus einlädt, ich möchte heute in dein Haus kommen, da waren da viele Leute da, viele Menschen da. Aber Jesus konnte ja in das Herz eines Menschen schauen. Und er hat gesehen, dass dieser Zachäus eine kranke Seele hat. Der war zwar reich, aber es ging überhaupt nicht gut. Es steht da, er sehnte sich danach, Jesus zu sehen. Und darum hat sich Jesus bei ihm eingeladen. Aus Barmherzigkeit. Jemand hat mir gesagt, dieses Wort Barmherzigkeit, das heißt, ein Herz für Arme zu haben. Barmherzigkeit. Und das Letzte ist Liebe, und da bin ich wieder beim Schächer am Kreuz. Es war ja diese Situation da, als Jesus gekreuzigt wurde, war ja bestimmt von Hass und Verachtung für Jesus. Alle haben sich abgewandt zu ihm. Und einer hat sich ihm zugewandt. Und aus Liebe zu diesem Menschen, der ein schlimmes Leben hatte, der mit ihm jetzt sterben musste, hat Jesus gesagt, weil du zu mir gekommen bist, weil du mich gebeten hast, an dich zu denken, darum wirst du mit mir im Paradies sein. Am Kreuz hängt die Liebe Gottes, die Liebe des himmlischen Vaters. Schön, dass ihr ein Kreuz habt. Ich bin mal in einer Gemeinde, da ist kein Kreuz da. Das stört mich immer. Ich denke, das Kreuz gehört dazu. Ich habe in meinem Zimmer ein Kreuz, wir haben unser Schlafzeug ein Kreuz, wir haben auch ein kleines Kreuz. Das Kreuz erinnert uns immer daran, wie lieb uns Gott hat. Dass er das Beste für uns gegeben hat. Und wir sollten immer wieder auf das Kreuz schauen, jeden Tag neu. Dort hängt die Liebe Gottes. Ja, in diesem Sinne. Amen.
Ich wollte mir mal das abfotografieren.